das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Thomas Roth.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich heute Abend ganz besonders, dass Sie bei uns sind. Und das sind unsere Tagesthemen in dieser Sendung. Luftalarm in Israel und im Gazastreifen. Im Nahen Osten wächst die Angst vor einem neuen Krieg. Festung Europa. EU streitet über den Umgang mit Flüchtlingen. Spritpreisvergleich per App. Das Bundeskartellamt zieht eine erste Bilanz seiner Transparenzoffensive. Schwere israelische Panzer bringen sich an der Grenze zum Gazastreifen in Stellung. Viele fürchten, dass das der Auftakt ist zu einem neuen Krieg im Nahen Osten. Es begann mit der gnadenlosen Ermordung von 3 jüdischen Religionsschülern, mutmaßlich durch Mitglieder der radikalen Palästinenserorganisation Hamas im Westjordanland. Dem folgte ein offensichtlicher Rachemord an einem palästinensischen Jungen durch jüdische Radikale. Und nun deutet viel darauf hin, dass die ebenso alte wie tödliche Mechanik der Eskalation im Nahen Osten die nächste blutige Stufe erreicht. Markus Rorsch.
Sie bringen sich in Sicherheit, verstecken sich in Bahnstationen, laufen in Gebäude. Während die Sirenen noch heulen, werden Familien und Freunde angerufen. Tel Aviv am Abend, eine aus dem Gazastreifen kommende Rakete wird abgeschossen, noch rechtzeitig. Der erste Raketenbeschuss seit Ende 2011, seit Ende des letzten Gazakrieges. In diesem Moment haben auch die mutigsten Menschen Angst und wissen nicht, was sie machen sollen. Ein Tag der Eskalation. Mehr als 140 Ziele greift die israelische Armee im Gazastreifen an. Das Raketenarsenal der radikalen Palästinenser soll zerstört werden. Doch es gibt auch Verwundete und Tote in der Zivilbevölkerung. Auch Machet Sabuts Haus im Osten von Gaza-Stadt wird zerstört. Wie üblich hat ihn die israelische Armee vorher gewarnt. 5 Minuten hat er dann Zeit, mit seiner Familie das Gebäude zu verlassen. Arbeit hat Sabut wie viele hier keine. Er weiß nicht, wie es weitergehen soll. Hier haben doch nur Zivilisten gewohnt. Wir gehören doch keiner Terrororganisation an. Jetzt realisiere ich erst, was da passiert ist. Die Strategie, oft benutzt die Hamas Zivilisten als menschliche Schutzschilde. Doch heute demonstrieren die sonst so zerstrittenen Palästinenser Einigkeit. In Gaza treten Vertreter aller Parteien vor die Kamera. Wir sind Opfer der israelischen Aggression. Wir wollen ein Ende der Besatzung und Unabhängigkeit nach internationalem Recht. Doch viele Länder haben heute den Raketenhagel der Hamas auf den Süden Israels verurteilt. Die Menschen in Israel leben in ständiger Angst. Seit gestern Abend wurden mehr als 150 abgefeuerte Raketen gezählt. In einem Umkreis von 40 Kilometern zur Grenze wird geraten, in der Nähe von Schutzräumen zu bleiben. Das öffentliche Leben kommt zum Erliegen. Wir werden alles machen, um die Ruhe wiederherzustellen. Die Armee bekämpft die Terroristen der Hamas. Die aber verstecken sich hinter unschuldigen Zivilisten. Immer mehr Einheiten zieht Israel an der Grenze zusammen. Der Einsatz von Bodentruppen wird nicht ausgeschlossen. Ab heute können bis zu 40.000 Reservisten mobilisiert werden. In Tel Aviv gibt es am Abend wieder Alarm. Und wieder zerstört das Raketenabwehrsystem Iron Dome eine Rakete. Am Abend heulen die Sirenen in mehreren Städten, auch in Jerusalem. Es könnte eine unruhige Nacht werden.
Und wir fragen gleich Richard Schneider in Tel Aviv. Luftschutzsirenen bei Ihnen in Tel Aviv, offenbar auch in Jerusalem. Was haben Sie für letzte Informationen über diesen Raketenbeschuss auf Israel?
Also wenn ich es vergleiche mit dem Krieg 2012, da muss ich sagen, alleine jetzt an dem heutigen Tag ist das eine Eskalation, wo man wirklich Schlimmstes befürchten muss. Die Israelis haben allein in den letzten 2 Stunden über 50 Ziele angegriffen und es fliegen so wahnsinnig viele Raketen aus Gaza raus, wie in 2012 wir das überhaupt nicht erlebt haben. Das, was heute hier an einem Tag runterkam und vor allem wohin, bis nach Jerusalem, Beth Shemesh, bis nach Tel Aviv und noch an andere Orte auch noch weiter, das ist schon wirklich etwas Besonderes. Es gibt hier in Israel auf dem, für das Smartphone eine spezielle App, die eine Vorwarnung immer gibt, von wo eine Rakete rauskommt in Gaza, wo sie hinfliegt. Das ist manchmal hier wirklich im Sekundentakt, was wir hier bekommen an Warnungen. Und wir haben ja hier in Tel Aviv jetzt schon dreimal den Alarm gehabt und sind also jeweils in Deckung gegangen, respektive haben natürlich auch versucht zu drehen. Und wir können ziemlich sicher sein, das wird noch alles viel, viel, viel schlimmer, denn der Auftakt hier ist schon wirklich bitter.
Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen, Richard Schneider, nach Tel Aviv. So gut wie jeder amerikanische Präsident und jeder amerikanische Außenminister der vergangenen Jahrzehnte hat versucht, die Gegner im Nahen Osten an den Verhandlungstisch zu bringen. Das Ziel sollten zwei Staaten sein, der eine Israel, der andere der palästinensische Staat. Gelungen ist das bis heute nicht. Barack Obama hat selbst öffentlich sichtbar und durchaus demütigend Druck auf den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu ausgeübt. Stopp der Siedlungsbewegung und echte Verhandlungen mit den Palästinensern. Aber auch dieses Ziel wurde nicht erreicht. So nötig ein Erfolg wäre, auch und gerade angesichts der dramatischen Entwicklungen in Syrien und im Irak. Die amerikanischen Versuche, einen Frieden zu vermitteln, sind auch unter Obama gescheitert. Tina Hassel.
Im Weißen Haus hält man beinahe trotzig an der Idee eines Nahostfriedens fest, auch wenn in der Region längst wieder die Waffen sprechen. In einem Artikel in der israelischen Zeitung Haaretz appelliert Obama heute, Frieden ist der einzige Weg zu wahrer Sicherheit für Israel und die Palästinenser. Frieden ist möglich noch immer, so Obamas Plädoyer. Dabei hatte Außenminister Kerry, der unermüdliche Handelsreisende in Sachen Friedensprozess, im April erschöpft aufgegeben. 11-mal war er in die Region gereist, hatte dort sogar seinen 70. Geburtstag verbracht, alles ohne Erfolg. Naivität und falsche Prioritäten hatten ihm Kritiker vorgeworfen. Frustriert müssen die USA erkennen, wie begrenzt ihr Einfluss ist. Die Regierungen vor Ort müssen die Chance erkennen und ergreifen. Man kann Pferde zum Wasser führen, aber trinken müssen sie allein. Die Kette vergeblicher Friedensbemühungen ist lang. September 1993, Bill Clinton feiert den historischen Handschlag zwischen Rabin und Arafat, der den Vertrag von Oslo besiegelt. Doch das Abkommen wird nur teilweise umgesetzt. Hamas und radikale Siedler lehnen es ab. Im Jahr 2000 ein neuer Anlauf. In Camp David verspricht Präsident Clinton, die heiklen Fragen zu lösen, die im Vertrag von Oslo ausgeklammert wurden. Doch das, was Premier Barack aufzugeben bereit ist, reicht Arafat nicht. Aus Frust über das Scheitern beginnt die zweite Intifada. Es ist eine Gefahr, wenn man zu oft verspricht, dass Frieden möglich ist. Das macht Menschen zynisch. Wenn Washington sagt, besser, wir haben es versucht und sind gescheitert, als nichts zu tun, dann ist das nicht richtig. Falsche Erwartungen können die Chance für einen Frieden sogar verschlechtern. Kerry hatte diesmal einen Frieden nach nur 9 Monaten Verhandlungszeit versprochen und wieder unrealistische Hoffnungen geweckt, die nun in Gewalt umschlagen. Die USA müssen erkennen, dass ihnen die Kraft und der Einfluss fehlt, um dort einen Dialog zu erzwingen, wo scheinbar unüberwindbares Misstrauen herrscht.
Im Nahen Osten eskaliert die Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern. Und dazu nun ein Kommentar von Reinhard Borgmann vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Wo soll das alles enden? Raketenangriffe vom Gazastreifen auf Städte im Süden Israels. Luftangriffe Israels auf Stellungen der Hamas. 3 israelische Jugendliche entführt, grausam hingerichtet und unter Steinen verscharrt. Entführung und Mord an einem palästinensischen Jungen, offenbar aus Rache, bei lebendigem Leibe verbrannt. Und heute? Raketenangriffe auf Tel Aviv. Israel bereitet eine Bodenoffensive vor. Doch israelische Militärs und Politiker scheuen noch zurück. Sie kennen aus eigener Erfahrung die Risiken, die mit einem Einmarsch in Gaza verbunden sind. Und die Hamas? Ihr Rückhalt in der Bevölkerung schwindet zusehends. Wichtige Bündnispartner wie Ägypten und den Iran hat sie verloren. Sie ist nahezu pleite. Also droht am Ende keine weitere Eskalation? Möglicherweise doch. Denn ohne den Konflikt mit Israel verliert der militärische Arm der Hamas seine Existenzberechtigung. Wenn tatsächlich Raketen aus Gaza in Tel Aviv einschlagen, hat die militärische Logik gewonnen. Denn auch in Israel gibt es führende Politiker, die die Eskalation wollen. Was fehlt, sind Vermittler. Ägypten hat aufgegeben, die Amerikaner haben sich nach intensiven Bemühungen frustriert zurückgezogen. Was also bleibt? Unsicherheit über die Zukunft und ein Konflikt, der auf absehbare Zeit nicht zu lösen ist. Eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung würde die Anerkennung des Staates Israel durch die Hamas voraussetzen. Doch die ist nicht zu erwarten. Hier liegt der Kern für Hass, Terror und Verzweiflung.
Reinhard Borgmann kommentierte: Es ist eine Tragödie, die sich seit Jahren auf dem Mittelmeer abspielt. Auf überfüllten Booten versuchen Afrikaner auf der Flucht vor Armut, Chaos oder Krieg nach Europa zu kommen. Viele ertrinken dabei jämmerlich. In See stechen sie zum Beispiel von der tunesischen Küste aus. Andere probieren es von irgendwelchen Häfen Libyens. Und ihr Ziel ist Sizilien oder die winzige italienische Insel Lampedusa. Erst als im vergangenen Oktober mehr als 360 Flüchtlinge eines einzigen Bootes vor dieser Insel Lampedusa ertranken, handelte die italienische Regierung mit einem Hilfsprogramm namens Mare Nostrum. Und seitdem wurden alleine in diesem Jahr 2014 68.000 Menschen gerettet. Aber was jetzt tun mit ihnen? Und genau darüber redeten und stritten heute die EU-Minister in Mailand. Es geht um eine gerechte, sogenannte Lastenverteilung innerhalb der EU. Christian Feld berichtet.
Trauriger Alltag im Mittelmeer. Flüchtlinge riskieren ihr Leben. Zur Hilfe kommt die italienische Küstenwache. Die Operation Mare Nostrum, unser Meer, eingerichtet nach der Tragödie von Lampedusa im vergangenen Oktober, bei der 360 Menschen starben. Mare Nostrum kostet Italien Monat für Monat Millionen. Das geht so nicht weiter, macht Italiens Innenminister seinen europäischen Kollegen in Mailand klar. Erstens, wir können nicht alle Menschen alleine aufnehmen. Und zweitens, Mare Nostrum ist zeitlich begrenzt. Wir arbeiten daran, dass die Operation Mare Nostrum von der EU-Grenzschutzagentur Frontex übernommen wird. Das ist das klare Ziel. Und ich hoffe, dass das so schnell wie möglich passiert. So schnell wie möglich? Wie kompliziert das mit der EU-Flüchtlingspolitik ist, zeigt sich nur eine Minute später in der Pressekonferenz. Neben Alfano sitzt EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström. Das ist eine breite und teure Operation. Frontex ist eine kleine Agentur, die Mare Nostrum nicht von heute auf morgen übernehmen kann. Wir brauchen mehr Unterstützung der Mitgliedstaaten. Die Flüchtlingszahlen steigen und Europa sucht nach einer gemeinsamen Lösung. Allen ist klar, an Italiens Küste kommen viele Flüchtlinge an, doch Länder wie Deutschland und Schweden sagen, viele von ihnen gelangen trotzdem später zu uns.
Wenn man genau guckt, ist nach einer gewissen Zeit die Last bei 3-4 Staaten der Europäischen Union, darunter Deutschland. Wir reden von unterschiedlicher Solidarität, darüber haben wir heute sehr offen gesprochen.
Viele EU-Länder könnten mehr tun, um ihren Teil beizutragen und die Verantwortung zu teilen. Aber dafür gibt es keine einfache Lösung. Kein Land will eine verpflichtende Quote. Konsens ist, Europa will Schlepperbanden stärker bekämpfen und Menschen möglichst in ihrer Heimat helfen. Aber eine Flüchtlingspolitik aus einem Guss nicht in Sicht. Die Zukunft der Operation Mare Nostrum ist da nur ein Beispiel.
Und jetzt schauen wir nach Deutschland. Deutschland nimmt innerhalb der Europäischen Union die meisten Flüchtlinge auf. 127.000 Asylbewerber waren es im vergangenen Jahr. Das heißt aber nicht, dass die deutschen Städte und Kommunen auf all diese Flüchtlinge vorbereitet sind, weder finanziell noch ganz praktisch, wenn es zum Beispiel um genügend menschenwürdige Unterkünfte geht. Die Bundesländer tun sich schwer und die Kommunen vor Ort natürlich erst recht. Selbst eine reiche Stadt wie München greift auf eine alte Kaserne wie diese hier zurück, die eher abschreckend als wohnlich aussieht. Sebastian Kraft.
Der Ölgeruch der Fahrzeuge liegt immer noch in der Luft. Eilig eingerichtete Notunterkünfte in den Garagen einer ehemaligen Bundeswehrkaserne in München. Bis zu 90 Neuankömmlinge pro Tag, viele aus arabischen Bürgerkriegsländern wie Syrien und dem Irak. Mit 30.000 Asylbewerbern rechnet Bayern in diesem Jahr 60% mehr als 2013. Nur 2 Erstaufnahmeeinrichtungen hat der Freistaat und die sind ständig überlastet.
beschämend für so ein reiches Land wie Bayern und so eine reiche Stadt wie München. Die Unterkünfte in den schnell hergerichteten Garagen sind untragbar, sind absolute Notunterkünfte.
Doch Beschwerden von Seiten der Asylbewerber sind kaum zu hören. Viele schätzen die Gastfreundschaft, wie dieser Nigerianer, der aus Angst vor Racheakten an seiner Familie in der Heimat nicht erkannt werden will.
It is very full, but
es ist sehr voll, sagt er, aber bei weitem nicht so schlimm wie die Plätze, die ich als Flüchtling schon gesehen habe. Trotzdem, die Situation vor Ort bleibt schwierig, nicht nur für die Asylbewerber.
Für diese Zahlen sind einfach die Mitarbeiter ja nicht entsprechend gerüstet, sondern mit den bestehenden Kräften muss eine doppelte Anzahl von Flüchtlingen, muss man denen auch gerecht werden können. Das ist eine sehr belastende Situation.
5 neue Erstaufnahmeeinrichtungen, so hat es die CSU vor einem Dreivierteljahr versprochen. Doch passiert ist bisher nicht viel. In Deckendorf gibt es immerhin schon einen Standort. Dieses Asylbewerberheim soll umgebaut werden, bezugsfertig aber frühestens Ende des Jahres. Bei den 4 Verbleibenden ist allerdings noch kein Standort in Sicht. Bayerns Kabinett sieht hier die Regierungsbezirke in der Verantwortung.
Da geht es jetzt darum, dass geliefert wird. Und ich gehe davon aus, auch nachdem, wie die Sozialministerin das dargestellt hat, dass im Laufe des Sommers bis zum Herbst zumindest mal Standorte feststehen. Und dann wird man sehen, wenn das fertige Gebäudlichkeiten sind, dann können die natürlich schnell genutzt werden. Wenn nicht, wird das ein bisschen länger dauern.
Auch wenn Bayern die Verlegung in Gemeinschaftsunterkünfte in Zukunft effizienter organisieren will, schnelle Lösungen sind erstmal nicht in Sicht. So waren in der ehemaligen Bundeswehrkaserne in München heute 1.825 Flüchtlinge gemeldet, obwohl hier eigentlich nur 1.200 Menschen Platz haben.
Eine schnelle Lösung wird das Bundesverfassungsgericht wohl nicht finden. Seit heute befasst es sich mit der Frage, wie gerecht ist das Erbschaftssteuergesetz? Und mehr dazu in den Nachrichten mit Susanne Daubner.
Die Karlsruher Richter sollen klären, ob das seit 2009 geltende Gesetz Erben von Firmenvermögen zu sehr bevorzugt. Diese können, anders als etwa Erben von Bargeld, ganz oder teilweise von der Steuer befreit werden. Voraussetzung ist, dass sie das Unternehmen fortführen und Arbeitsplätze erhalten. Bundesregierung und Wirtschaftsverbände setzen darauf, die Regelung beizubehalten. Eine Entscheidung wird für den Herbst erwartet. Der Tarifstreit in der nordwestdeutschen Stahlindustrie ist beigelegt. Arbeitgeber und Gewerkschaft vereinbarten, dass die Beschäftigten von diesem Monat an 2,3% mehr Geld erhalten. Von Mai an gibt es noch einmal 1,7%. Außerdem wurden für Beschäftigte mit sogenannten Werkverträgen erstmals verbindliche Standards vereinbart, etwa zu Entlohnung und Arbeitszeiten. Diese waren bislang nur über Betriebsvereinbarungen geregelt. Österreich wickelt die angeschlagene Staatsbank Hypo Alpe Adria ab, und zwar mit einem Schuldenschnitt. Dadurch müssen auch die Käufer von Anleihen haften, für die das Bundesland Kärnten garantiert hatte. Diese Garantie entfällt durch das heute beschlossene Sondergesetz, das in der Finanzwelt heftig kritisiert wurde. Betroffen ist auch die Bayern LB, der die Bank 2 Jahre lang gehört hatte. Sie kündigte rechtliche Schritte gegen das Gesetz an. An den Börsen ging es heute weiter bergab. Der Dow Jones Index sank auf 16.907 Punkte, der DAX auf 9.773. Zu den Verlierern gehört die Commerzbank. Ihr droht eine Millionenstrafe, weil sie in den USA entgegen einem Embargo Geschäfte mit Staaten wie dem Iran und Myanmar gemacht haben soll. Mehr dazu von Anja Kohl.
Wie andere Banken vor ihr strebt die Commerzbank einen außergerichtlichen Vergleich mit den US-Behörden an. Wegen des Verstoßes gegen US-Sanktionen droht ihr eine Strafe von mindestens 370 Millionen Euro. Die Commerzbank hat dafür Rückstellungen gebildet, doch die Bank ist weiterhin auf Schrumpfkur, kämpft um jeden Euro Gewinn. Finanziell wäre die Strafe schon verkraftbar, aber dennoch ein Rückschlag, insbesondere auch für den deutschen Staat. Er ist nach wie vor größter Aktionär, würde sich nach all den Jahren seit der Rettung gerne zurückziehen. Mehr als 5% verlor die Commerzbank-Aktie heute. Mit jedem Rückschlag droht sich nicht nur der Staatsausstieg, auch die Zahlung einer Dividende weiter zu verschieben. Insgesamt verhängten US-Behörden seit 2007 rund 100 Milliarden Dollar an Strafen gegen Banken weltweit. Wegen Steuerhinterziehung, unlauterer Immobiliengeschäfte, Kurs- und Zinsmanipulationen. Gegen ausländische Institute gingen die US-Behörden dabei ganz besonders hart vor.
So, es gibt diesen alten Witz vom Autofahrer, der sagt, für mich schwankt der Benzinpreis nie, ich tanke immer für 20 Euro. Doch der Spaß hört natürlich schnell auf, wenn Tankstellen uns Kunden die Zapfsäulenpistole auf die Brust setzen. Um bis zu 20 Cent pro Liter schwankt der Preis oft in der gleichen Stadt am Tag. Das besagt eine Untersuchung der neuen Markttransparenzstelle des Bundeskartellamts. Sie sammelt seit Jahresbeginn die Preisdaten zigtausender Tankstellen in Deutschland. Und diese Daten werden in Echtzeit von Verbraucherdiensten im Internet veröffentlicht, wo Kunden die Preise vergleichen können. Eigentlich gut. Komisch wiederum ist, dass Kritiker fürchten, genau das könnte verhindern, dass das Benzin günstiger wird. Warum? Gudrun Engel berichtet.
Wo gibt es den günstigsten Sprit? Für Vielfahrer wie Michael Plefflig stellt sich die Frage fast täglich. 300 Euro investiert er pro Woche in Treibstoff. Deshalb nutzt er das Netz, um Preise zu vergleichen.
Dadurch bekomme ich Transparenz. Dadurch weiß ich eben, was in meiner Nähe an günstigen Tankstellen ist. Und ich weiß nämlich genau, wo die günstigste Möglichkeit ist zu tanken, weil sonst habe ich ja gar keine Möglichkeit rumzufahren.
Wie er befragt mittlerweile jeder vierte Deutsche eine Online-Plattform im Netz oder eine Handy-App, um sich über die aktuellen Preise zu informieren. Das funktioniert so. Mehr als 14.300 Tankstellen, also fast alle, melden ihre Preise an die Konzernzentralen. Die geben diese Informationen gebündelt an das Bundeskartellamt weiter. Von dort bekommen die Anbieter der Portale die Daten. Spätestens 5 Minuten nach einer Erhöhung oder Senkung kann der Verbraucher den aktuellen Preis sehen. Und der unterscheidet sich zum Teil beträchtlich.
In Köln differieren die Preise von der teuersten zur billigsten Tankstelle im Großraum Köln um bis zu 20% durchschnittlich am Tag. Also mit anderen Worten, wenn der Verbraucher die App wirklich nutzt und gezielt die preiswerteste Tankstelle anfährt, kann er pro Tankfüllung sehr viel Geld sparen.
Der Autofahrer hat es also in der Hand. Experten hatten sich sogar erhofft, dass der Spritpreis durch die Vergleichsportale sinken würde. Das ist bislang nicht eingetreten. Außerdem warnen Kritiker davor, dass es nicht immer günstiger ist, sich nach der App zu richten.
Der Verbraucher muss sich sehr genau überlegen, ob der Umweg zur nächsten Tankstelle, die vielleicht den Sprit 2-3 Cent günstiger anbietet, sich tatsächlich lohnt. Teilweise sind die Mehrkosten für den Umweg höher als die Spritersparnis. Also der Kunde muss das sehr genau abwägen.
Immerhin, die gesammelten Daten geben einen Einblick in die Preispolitik der Ölkonzerne. Am frühen Abend tankt man am billigsten. Nach 20 Uhr wird's teuer und montags ist das Benzin nicht billiger als sonst. Dass der Preis stark schwankt, verwirrend für den Verbraucher.
Dass die Preise sich täglich an mehreren, also zu verschiedenen Zeiten sich immer ändern, das finde ich absolut daneben. Das geht gar nicht aus meiner Sicht.
60 Millionen Autos gibt es in Deutschland. Ein Milliardengeschäft für die Ölkonzerne. Mit oder ohne App.
Zum Abschluss ihres China-Besuchs hat die Bundeskanzlerin Merkel bei dem Politnachwuchs mit ungewöhnlich deutlichen Worten für Demokratie und Menschenrechte geworben. Noch einmal Nachrichten mit Susanne Daubner.
Vor Studenten der Tsinghua-Universität in Peking betonte Merkel, nur eine offene, pluralistische Gesellschaft sei in der Lage, ihre Zukunft erfolgreich zu gestalten. Die Universität gilt als Kaderschmiede für Chinas Parteielite. Merkel sagte weiter, Leitgedanken der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit seien Fortschritt und Innovation. Dazu gehöre, kritische Fragen zu stellen und über Argumente zu streiten. Der Schauspieler Horst Bollmann ist im Alter von 89 Jahren gestorben. An den staatlichen Bühnen Westberlins spielte er in den 60er Jahren in Stücken von Samuel Beckett, die der Autor selbst inszenierte. Später wurde er durch Fernsehrollen bekannt, unter anderem in Krimis von Francis Durbridge und im Tatort. Bei der Tour de France hat Marcel Kittel auch die heutige Etappe gewonnen. Es war sein 3. Erfolg in 4 Tagen.
Im knappen Sprintfinale verwies er den Norweger Alexander Kristoff auf Rang 2.
Das war richtig schön. Und ich glaube, jetzt muss ich mich erstmal irgendwo hinsetzen, durchatmen und dann stoße ich heute Abend schön mit den Jungs an und dann gucken wir uns Deutschland an.
Und so ist auch für Marcel Kittel das Halbfinale der Fußballweltmeisterschaft ein Thema. Im gelben Trikot bleibt nach dem heutigen Tag der Italiener Vincenzo Nibali.
Als im vergangenen November der Taifun Haiyan auf den Philippinen gewütet hatte, Sie erinnern sich vielleicht, da bot sich den internationalen Berichterstattern auf der Insel ein Bild der Verwüstung. auch unserem Kollegen Philipp Abresch, der sonst als Korrespondent in unserem Studio in Tokio arbeitet. Doch er ahnte, dieses Bild war nicht das, was die Einheimischen sahen, wenn sie die Trümmer und Zerstörungen dessen betrachteten, was ihre Heimat war und natürlich noch ist. Und Abresch wollte ihre Bilder sehen und deshalb verteilte er 100 Einweg-Fotokameras an Kinder in der besonders betroffenen Küstenstadt Tacloban. Deren Aufnahmen sind seit heute in einer sehenswerten Ausstellung vor den Hamburger Deichtorhallen zu sehen. Jürgen Kreller und Stefanie Groth berichten.
Es fühlte sich an wie ein Erdbeben. Alles flog durch die Luft. Dieses Schiff hat viele Nachbarn getötet. Der Taifun zog vorbei, seine Folgen aber bleiben. Die Menschen von Tacloban leben mit der Katastrophe. Ihr Schicksal wird oft vergessen. Er will daran erinnern. ARD-Korrespondent Philipp Abresch hat Kinder selbst fotografieren lassen und ihre Geschichten nach Hamburg gebracht.
Wir sehen die Welt ja häufig aus den Augen professioneller Fotografen. Und ich wollte das einfach mal umdrehen. Ich wollte diejenigen mit der Sichtung ihrer Lebensverhältnisse beauftragen, die da selbst leben. Und in dem Fall waren das die Kinder.
Heute, vor 8 Monaten, der Taifun Haiyan fegt über die Philippinen. 10.000 Menschen sterben, 4 Millionen obdachlos. 4 Wochen danach kehrt Philipp Abresch in die zerstörte Stadt Tacloban zurück. Er verteilt Einwegkameras an Kinder und Jugendliche. Mit den Kameras fangen sie fast 4000 Momente ein, von denen jeder seine eigene Geschichte erzählt. Der Berg ist mein Lieblingsfoto. Als das Wasser angestiegen ist, habe ich richtig Angst bekommen. Ich bin nur noch losgelaufen den Berg hoch. Ohne Berg wäre ich nicht mehr am Leben. Tacloban aus den Augen der Kinder. Jillian, Ronald, Paquito, Joe Bell, AG Bell und Hazel Ann, sie alle haben fotografiert. 100 Kinder nehmen uns mit in ihre Welt, zeigen, was ihnen wichtig ist. Es sind auch Bilder voller Aufbruch, voller Freude und Unschuld. Auch voller Leben.
Wenn man sich auf die Bilder einlässt, dann wird man sehen, auch in so einem Katastrophengebiet, da leben ganz normale Menschen mit ihren Träumen, mit ihren Wünschen, mit ihren Ängsten. Und das hilft mir auch als Korrespondent, dass ich mich daran immer mal wieder erinnere.
Mit den Fotos haben sie sich ihre Welt zurückerobert, die Kinder von Tacloban.
Also wirklich sehenswert. Jetzt schauen wir mal nach Brasilien. Da geht es in diesen Minuten darum, wer wen nass macht, wie die Fußballer gerne sagen. Und leider ist nass und deshalb schauen wir jetzt eben nach Deutschland. Auch das Stichwort für Claudia Kleinert. Denn an manchen Orten in Deutschland war selbst am vergangenen Heiligabend trockener und vor allem wärmer als heute. Oder täusche ich mich, Claudia?
Ja, Thomas, und das geht doch erst einmal noch so weiter. Das heißt, die Temperaturen, die sind extrem niedrig. Vor allem morgen wird man es merken. Freiburg im Breisgau, morgen 15 Grad. Da gab es Heiligabend letztes Jahr logischerweise 17 Grad. Heute ist es vor allem im Süden und Südwesten ziemlich kalt geworden. Und es gab dazu auch heftigen Regen. Zum Teil waren es 50 Liter pro Quadratmeter in einer einzigen Stunde. Auf dem Radar können Sie erkennen, hier diese lila Klopse. Das alles zieht weiter nach Norden. Und da kommt immer wieder Nachschub aus Südosten. Das heißt auch in den nächsten Stunden nach Westen und Südwesten hin. Zum Teil kräftiger Regen. Im Norden örtlich unwetterartige Schauer und Gewitter. So beispielsweise heute über Berlin mit Sturmböen. Und mit wirklich starkem Regen. Also auch in der Nacht noch weiterhin. Einzelne sehr kräftige Schauer und Gewitter, dann vor allem in Mecklenburg und auch in Schleswig-Holstein. Im Süden zum Teil weiter kräftiger Dauerregen. Die Temperaturen extrem unterschiedlich. In den Norden ist schwülwarme Luft eingeflossen. Es wird auch morgen so sein. Deswegen die Temperaturen in der Früh 15 bis 22 Grad im Nordosten. Im Süden gerade mal 9 bis 12 Grad. Morgen Vormittag dann Sonnenschein an der Ostsee. Erste Schauer und Gewitter von Schleswig-Holstein bis nach Brandenburg und kräftiger Regen über der Mitte. Der kommt am Nachmittag weiter nach Westen voran. Und dann regnet es vom südlichen Nordrhein-Westfalen bis zum Schwarzwald und vom nördlichen Nordrhein-Westfalen, südliches Niedersachsen rüber bis nach Brandenburg, kann es zum Teil wieder sehr starke Schauer und Gewitter geben mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Freundlich dagegen von Schleswig-Holstein bis zur Ostsee. Temperatur auch am Nachmittag sehr unterschiedlich. 24 bis 31 Grad im Nordosten, nach Südwesten Böen 11 bis 16 Grad. Der Wind dazu schwach bis mäßig. Er dreht sich um das Tief gegen den Uhrzeigersinn, das über uns liegt. Die nächsten Tage über der Mitte immer mal wieder Schauer und Gewitter. Langsam wieder etwas wärmer, sehr unbeständig. Im Süden hört es dann auch endlich mal auf zu regnen. Das heißt, auch in den nächsten Tagen nicht wirklich Hochsommer, aber es geht wieder in die Richtung.
Claudia, ganz herzlichen Dank. Klingt alles trübe. Wir freuen uns aber trotzdem, meine Damen und Herren, ich sage auch gleich warum, das waren die Tagesthemen, an einem Tag, warum, an dem ganz offensichtlich Fußballgeschichte geschrieben wird. Deutschland führt im WM-Halbfinale gegen Brasilien zur Halbzeit mit, Sie hören richtig, 5:0, also zur Pause. Was soll ich Ihnen jetzt noch sagen? Ich bin ganz sicher, Sie kommen gut durch diese Nacht. Tschüss.